Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren begrüßt euch ganz herzlich zur Vorschau auf den Bahrain Grand Prix. Sonntag um 17.10 Uhr deutscher Zeit ist Rennstart. Wir sind schon heiß wie Frittenfett, das können wir nicht anders sagen. Und deswegen machen wir jetzt unsere große Vorschau. Ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite meinen Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Der Chefredakteur ist da, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole.
Die ersten Minuten gehören natürlich immer euch. Obwohl, diese Ausgabe gehört euch ganz speziell eigentlich, denn in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe haben wir um euren Input gefragt und deswegen vieles von dem, was wir heute besprechen, das kommt aus eurer Feder. Deswegen ganz große Werbung dafür, in unsere Gruppe zu kommen, denn wenn da dabei ist, der bekommt sozusagen auch so ein bisschen Hoheit über diesen Podcast. Also nur ein kleines bisschen, aber immerhin. Und wir freuen uns natürlich über iTunes-Rezensionen. Und ich möchte gerne im April es hinbekommen, die 100 Bewertungen voll zu machen. Wir haben jetzt mittlerweile 91. Wir bedanken uns bei 84 5-Sterne-Bewertungen, 3 4-Sternen, 1 3-Stern, 2 2-Sternen und auch dem einen, der 1 Stern gegeben hat. Vielen Dank für jede Rezension. Wir wollen die 100 voll machen. Wir haben wieder eine sehr erfolgreiche Woche hinter uns. Quasi dauerhaft auf 1 gewesen bei den iTunes-Charts in der Rubrik Sport und Freizeit in Deutschland. Und in ganz Deutschland waren wir mal zwischenzeitlich auf Platz 5. Also euer Hören, also vielen Dank für euer Hören und auch euer Bekanntmachen des Podcasts. Also teilt uns fleißig und schreibt gerne Rezensionen. Und wenn wir neue Rezensionen bekommen, dann lesen wir die natürlich vor. Zuerst mal geht ein Dank an Jederm Daniel, der damals mal eine 4-Sterne-Rezension, glaube ich, geschrieben hat und die umgeändert hat zu einer 5-Sterne-Rezension, weil unsere Tonqualität besser geworden ist und es nach wie vor Spaß macht zu hören. Das möchte er nicht mehr missen. Vielen Dank. Dann hat Sebo Zension geschrieben: Liebes Starting Grid Team, für mich seid ihr die beste Vor- und Nachberichterstattung, super unterhaltsam und objektiv. Außerdem freue ich mich sehr, etwas zu meinem Lieblingssport über mein Lieblingsmedium Podcast zu erfahren. Einziges Manko ist für mich die Tonqualität. Die könnte hier und da etwas besser sein, das ändert aber nichts an den 5 Sternen. Macht bitte noch lange weiter so. Ja, wir arbeiten stetig an der Tonqualität und irgendwann wird der Tag kommen, an dem ihr sagt, jetzt ist gut. Aber vielleicht auch nicht. Man weiß das nie so genau. Ne? Wir geben da keine Garantien ab. Eine Garantie, die wir abgeben können, ist nämlich von Steffelaus. Es ist auch für Einsteiger perfekt. Wird geschrieben 5 Sterne. Tolle Erklärung und sehr viel Fachwissen. Das merkt man jedes Mal. Vielen lieben Dank. Also, wir wollen die 100 voll machen. Wenn ihr also ein bisschen Zeit habt und noch nicht bewertet habt bei iTunes, dann gerne jetzt und gerne auch empfehlen, dass uns andere bei iTunes bewerten. Freuen wir uns sehr. Wir kommen zum großen Preis von Bahrain, zu unserer Vorberichterstattung und wir kommen aber davor zu einer Geschichte, die in der Automotorsport oder auf der automotorsport.de Webseite vom Kollegen Michael Schmidt geschrieben worden ist. Ein veränderter Quali-Modus und dieses Qualifikationstraining, Christian, ist ja immer so etwas, an dem ganz besonders gerne rumgedoktert wird, habe ich so das Gefühl. Es gab Zeiten, da sind mal alle gefahren, dann ist mal irgendwie keiner gefahren gefühlt, dann ist mal jemand nur eine Runde gefahren, jetzt haben wir ja dieses Q1, Q2, Q3 Ding und jetzt diese Sprintrennen. Liberty Media, ja, muss man ganz ehrlich sagen, möchte noch mehr junge Leute an die Strecke ziehen, möchte auch dieses ganze Rennwochenende irgendwie aufwerten und ein Qualifying-Sprintrennen ohne Limits führen. Ja, keine Beschränkung in Reifen, keine Beschränkung in Sprit, das Ganze über 100 Kilometer und dieses Resultat wäre dann die endgültige Startausstellung für das Rennen am Sonntag. Nun, also ich sag mal so, für eine gewisse Spannungserzeugung ist das sicherlich nicht schlecht, aber wenn es dann wieder so ein Rennen ist quasi, das ist natürlich auch ein Riesenrisiko für die Teams. Ne? Wenn da dann was kaputt geht, was essentiell ist, dann könnte es vielleicht fürs Rennen am Sonntag problematisch werden.
Ja, darüber habe ich mir, um ehrlich zu sein, noch gar nicht so die Gedanken gemacht, aber das würde man mit Sicherheit gebacken bekommen. Also hier werden ja auch Millionenbeträge in den Wind geblasen in der Formel 1. Ich glaube, das wäre das geringere Problem, dass man das technisch hinkriegt im Fall eines Crashs oder ähnliches. Also das würden die Teams schon auf die Reihe bekommen. Was mich an dieser Idee viel mehr beschäftigt, und das ist natürlich letztendlich eine sehr subjektive Sicht der Dinge, aber ich glaube, man sollte nicht vergessen, dass in den letzten Jahren, und das Thema Qualifying zieht sich ja schon seit, inzwischen sind es viel mehr als 10 Jahre sogar, als man die ersten Experimente gemacht hat mit Einzelzeitfahren am Freitag und Samstag. Wir erinnern uns daran, ziemlich unsägliche Geschichte, wie ich finde. Man hat jetzt eigentlich ein funktionierendes System, das ganz gut läuft, wo, glaube ich, auch der Spannungsbogen von Anfang bis Ende trotzdem da ist. Und wir haben gerade vor noch nicht allzu langer Zeit ja dieses Ausscheidungsfahren, also wo man versucht hat, die Fahrer dann live in einem gewissen Intervall ausscheiden zu lassen. Ein Experiment, das Gott sei Dank sehr schnell wieder beendet wurde. Man hat das ja auch fallen gelassen. Also warum ein funktionierendes System ändern? Ich glaube, die Formel 1 hat andere Baustellen, um die man sich kümmern sollte. Dass die Wahrnehmung oder das Konsumverhalten der User in der Gesellschaft sich generell gerade ändert, dass auch kürzere Aufmerksamkeitsspannen vorhanden sind, das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube nicht, dass die Antwort darauf sein kann, dass man zwangsläufig 30 Minuten Sprintrennen macht oder sogar noch kürzere Events, einfach um die konsumierbar zu machen. Ich glaube, die Antwort darauf muss sein, dass man medial das halt anders verpackt, mit einem stärkeren Fokus auf Highlights, mit einfacher Konsumierbarkeit, mit sozialen Medien, was ja Liberty auch gerade anfängt, so ein bisschen zu erschließen, diesen Bereich. Aber ich glaube, dass es ein Fehler wäre, und noch einmal, das ist meine subjektive Meinung, an diesem Qualifying-Format zu drehen. Das funktioniert. Warum das ändern? Ich glaube, dass man andere Baustellen hat, die wesentlich wichtiger wären zu beackern.
Bin ich echt ein Stück weit bei dir. Ich finde den Qualifying-Modus, Ole, so wie er jetzt aktuell ist, eigentlich auch recht ansehnlich. Und er ist klar strukturiert. Ich als Fan, ich glaube auch die Formel 1 jetzt nicht so oft verfolgen, verstehen, wie das System funktioniert, und weiß jetzt auch nicht, warum es jetzt unbedingt da eine Revolution bräuchte. Wie siehst du es?
Also ich finde den neuen Qualifying-Modus gar nicht so dumm. Man muss natürlich auch sagen bezüglich dieser News, es gibt weiterhin einen...
Entschuldigung, meinst du den neuen, quasi der jetzige, oder den neuen, den sie haben?
Der angedacht.
Okay, der angedacht.
Da muss man natürlich zu sagen, es gibt dann natürlich trotzdem noch ein ganz normales Qualifying. Mhm. Und das Qualifying ist dann eben für dieses Qualifying-Rennen, und dieses Rennen, das Ergebnis dieses Rennens ist dann die Startaufstellung. Wie dann natürlich der Qualifying-Modus des richtigen Qualifyings aussieht, ist natürlich die Frage. Vielleicht ist es der jetzige, dann würde sich ja nichts ändern, denn der jetzige, den finde ich auch, der funktioniert, den finde ich ganz gut. Ich finde nach wie vor, da sollte man vielleicht die Zeiten nicht mehr streichen zwischen den einzelnen Abschnitten, aber es ist nur meine Meinung. An sich ist es natürlich aber so, dass der Samstag jetzt nicht so wirklich attraktiv für die Fans ist, was die Formel 1 angeht, denn sowohl an der Strecke als auch im TV, beziehungsweise dann am Laptop später dann, ja. Denn sind wir mal ganz ehrlich, das dritte freie Training ist eigentlich Quatsch. Also das ist zwar immer so ein Test für die Qualifikation, der aber eigentlich nie aussagekräftig ist, und es kauft auch irgendwie gefühlt niemand, beziehungsweise ist es auch nie auf dem Radar. Und das Qualifying selbst funktioniert natürlich, aber es ist natürlich auch so ein bisschen, ich will nicht sagen in die Jahre gekommen, aber durch die Mercedes-Dominanz, und ist es natürlich teilweise nicht wirklich spannend, muss man sagen. Und es ist so ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu festgefahren. Von daher kann man natürlich den Modus ändern, um es insbesondere für die Fans an der Strecke interessanter zu machen. Ich glaube auch, dass es wirklich sehr interessant wäre und dass das Starting Grid dann auch dementsprechend durcheinander würfeln würde in gewisser Weise. Und wenn natürlich was kaputt geht, dann geht was kaputt. Aber da kann man vielleicht einen Sonntag beim wichtigen Rennen dann auch nicht mitmachen. Das darf man dann nicht vergessen. Also ich finde es gar nicht so blöd. Vielleicht sollte man das einfach mal machen. Also es ist besser auf jeden Fall als das Shootout-Qualifying, obwohl das, muss ich nochmal sagen, gar nicht so doof war. Es war noch nicht zu Ende gedacht. Also ich bin dafür offen. Also viele habe ich auch, die Reaktionen waren so ein bisschen gemischt. Viele sind dagegen, weil es was Neues ist, und warum sollte man das ändern. Aber also ich bin dafür offen.
Ja, es wird ja auch viel diskutiert in unserer Starting Grid F1 Fansgruppe. Wir wollen natürlich auch euer Feedback immer hören, egal ob dort oder über Twitter mit dem Hashtag Starting Grid MSR. Ich weiß nicht genau. Ich möchte gerne auch euer Feedback dazu lesen, was ihr dazu denkt. Natürlich weiteres Feedback. Ich glaube, wir können erst nach dem Bahrain-Wochenende, wenn da neue Informationen kommen, auch vielleicht mehr zu sagen, wie das angedacht ist. Die Frage wäre, Christian, wann würde Mercedes denn dann seinen Party-Modus nutzen? Weil in so einer Session, in so einer Rennsession dann voll aufzudrehen, damit kommen wir auch quasi schon zum nächsten Thema, auch im Bereich des Qualifyings. André Wiegold und Adam Cooper haben einen Artikel für Formel1.de, auch für die anderen Portale geschrieben, dass Red Bull für die Abschaffung des Party-Modus im Qualifying ist. Würde ich an Red Bull Stelle natürlich auch sein wollen, wenn ich denn auch mal eine Pole Position haben will, ja, ist klar.
Ja, absolut. Also da spricht natürlich aus Red Bull, glaube ich, nicht nur das Interesse des Sports insgesamt, sondern vor allem ein sehr subjektives, egoistisches Interesse, das ein Stück weit nachvollziehbar ist. Wie ich das persönlich werte, ich weiß es nicht genau. Es hat auch früher, der Max Sura hat es ja auch gesagt, dass er bei uns zu Gast war, den Turbo gegeben und den konnte halt der eine mehr aufdrehen als der andere. Also ich glaube, das ist letztendlich wirklich sehr eine Detailfrage. Aber ich möchte nochmal kurz zurückkommen auf generell diesen Qualifying-Modus, weil ich glaube, das ist echt eine philosophische Frage fast. Wohin bewegt sich da die Formel 1? Und ich glaube, eins der Kernprobleme, das die Formel 1 hat, ist, dass man versucht hat, mit ganz vielen Maßnahmen über die letzten Jahre, und viele wurden auch wieder abgeschafft, irgendwie künstlich Spannung zu erzeugen. Und ich glaube, nicht das Wochenendformat ist das eigentliche Problem, das die Formel 1 hat. Das mag ein bisschen angestaubt sein und eingerostet sein, aber ich halte dagegen, die Sportarten, die konstant in sehr breiten Öffentlichkeit wirklich funktionieren, sind die absolut nichts am Regelwerk getan haben. Also zum Beispiel Fußball, das wurde irgendwann mal die Abseitsregel eingeführt und jetzt gibt's gerade einen Videoschiedsrichter, ja, aber das ist auch schon alles. Aber die Grundfesten des Spiels wurden über all die Jahre nicht geändert. Nehmen wir Tennis, gut, Golf ist jetzt vielleicht nicht ganz so breitenwirksam, aber alles, was wirklich breitenwirksam ist, arbeiten nach den gleichen Regeln schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und ich glaube, die Formel 1 tut sich auch keinen Gefallen damit, wirklich ständig irgendwelche Regeln zu ändern und auf irgendwelche gerade aktuellen Dominanzen zu reagieren. Das hat es immer wieder gegeben in der Formel 1. Ich glaube, dass die Formel 1 ein anderes Problem hat, und vielleicht gehe ich da jetzt ein bisschen zu weit vom Thema weg, aber das ist tatsächlich das, dass halt momentan die Struktur, die finanzielle Struktur so ist, dass kleine Teams realistischerweise keine Chance mehr haben, da mal ein Rennen zu gewinnen. Das ist eher ein Thema, über das man sich befassen sollte. Wie man das tut, ist eine ganz andere Frage. Ich habe da auch meine Ideen dazu. Ich weiß aber nicht, das wird jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber ich glaube, die Verteilung des Geldes in der Formel 1 ist wirklich die Krux allen Übels sozusagen. Ich persönlich, und again, das ist sehr subjektiv, glaube nicht, dass es am Format des Sports per se kränkelt. Ich finde das Qualifying am Nachmittag gut, ich finde das Rennen am Nachmittag gut, ich finde es gut, dass es nicht 22 Minuten Sprint sind oder ähnliches. Ich glaube, das wird zu stark in die DNA dieses Sports eingreifen, der ja über Jahrzehnte funktioniert hat und es im Kern auch immer noch tut. Was das Drumherum, die Präsentation von Dingen, wie bereitet man was auf, macht man zum Beispiel auch mal in Austin solche Show-Einlagen in der Startup, da kann man jetzt auch denken, drüber, was man will. Aber ich glaube, an diesen Baustellen sollte man eher versuchen zu drehen und sich zu verbessern. Das geht mit Sicherheit auch, was die TV-Übertragungen zum Beispiel angeht, generell die mediale Berichterstattung. Aber das System, das Format Formel 1 ist meiner Meinung nach nicht krank.
Also vielleicht wir bleiben da jetzt einfach nochmal kurz bei, ist ja nicht schlimm. Ist ja ein freies Format, was wir haben, das ist ja das Schöne.
Nein, ist es nicht.
Ole, dann nehme ich dich gerne mal mit ins Boot. Sollen wir das so aufteilen, dass man sagt, sportlich gesehen sollte die Formel 1, ich nenne jetzt einfach mal europäisch bleiben, nämlich solide, so wie wir die Formel 1 kennen. Und wenn ich Christians Worte richtig befasse, vielleicht in Sachen Entertainment drumherum, gerne amerikanischer. Ist das so ein bisschen dieser Zwischenweg?
Ja, das kann man eigentlich so über den Daumen gepeilt so sagen, sag ich mal. Ich bin ja immer noch dafür, wieder den alten Qualifying-Modus einzuführen. Einfach eine Stunde fahren lassen, so oft wie man möchte. Also das war dann natürlich irgendwann auf 12 Runden begrenzt, aber ich finde es nach wie vor am besten und am spannendsten, und vielleicht soll man dahingehend das dann doch wieder einfacher zu machen, weil man hat ja auch die Regeln immer wieder geändert, weil man gewisse Dominanzen von Teams, allen voran natürlich Ferrari und Michael Schumacher Anfang der 2000er, eben brechen wollte. Und dadurch ist ja eigentlich erst dieses ganze Regelwirrwarr, was sich ja heute einigermaßen stabilisiert hat, entstanden mit keine Reifen wechseln und dann irgendwann wurde Nachtanken abgeschafft und was weiß ich was, ja, was es da alles noch gab. Die Qualifyings wurden alle 800.000 Mal durchgetauscht. Also was das angeht, ein bisschen einfacher. Allerdings sollte die gewisse Modernität nicht fehlen. Und da ist, glaube ich, sind die Amerikaner oder die Amis, wie ja, ich habe seinen Namen vergessen, aber einer unserer Hörer immer zu sagen pflegt, glaube ich, ganz gut darin. Und da muss man, glaube ich, das gewisse Mittelmaß finden. Ich glaube, das testet Liberty auch gerade aus. Also sie sind ja gerade erst immer noch am Anfang. Und es wird sicherlich die eine oder andere Änderung geben, das glaube ich schon, aber ist halt immer die Frage, ob es nicht vielleicht auch mal gut ist, Sachen zu ändern. klar, man muss nicht Sachen ändern, die nicht geändert werden müssten. Ja, also wenn man jetzt sagt, wir fahren jetzt nicht mehr 90 Minuten, quasi 90 Minuten, beziehungsweise 300 Kilometer, sondern wir fahren jetzt irgendwie zweimal 100 oder sowas, das wäre nicht gut. Ich glaube aber, man ist da auf einem ganz guten Weg. Ob dieses Qualifying-Format jetzt kommen wird, das steht ja noch in den Sternen. Also man würde ja gerne am Samstag mehr machen, das kann man ja unterm Strich sagen. Ob man dafür allerdings ein Rennen bräuchte oder ein Sprintrennen bräuchte, weiß ich nicht. Aber das ist, glaube ich, auch einfach nur eine Idee, die den Teams einfach mal vorgestellt wurde. Und da gibt es wahrscheinlich noch ganz viele andere.
Christian, vielleicht um das Ganze erstmal so ein bisschen abzuschließen. Wie viel Lobby hat denn Liberty Media eigentlich, um Sachen zu ändern? Was ist so dein Eindruck? Ich meine, wir wissen über die Macht der großen Teams in der Formel 1, über die großen Hersteller, vor allem Ferrari, Mercedes. Mit Abstrichen würde ich auch noch sagen Renault, obwohl ich ganz ehrlich glaube, dass vor allem Ferrari so ein bisschen den Daumen drauf hat, was in der Formel 1 passiert. Müsste man die Macht der Teams, die Macht der Hersteller ein bisschen brechen und wirklich sagen, wenn jetzt Liberty Media sagt, wir sind die Chefs hier im Ring, wir sagen, was gemacht wird und ihr habt euch ein Stück weit auch zu fügen, sagen Ferrari, Mercedes dann, ja, dann verziehen wir uns halt aus der Formel 1, dann ist es für uns kein Ding mehr. Denn ich glaube, woran es auch krankt in der Formel 1, ist, dass nicht klar ist, wer eigentlich der Chef ist. Wer das Sagen hat und wer das Format der Formel 1 bestimmt. Ich habe manchmal einfach das Gefühl, es sind die großen Hersteller, die das Format bestimmen und alle, die gerne mitfahren wollen, die können das machen, wenn sie das Antrittsgeld bezahlen können, aber mehr auch nicht. Müsste das gebrochen werden in der Formel 1?
Ganz eindeutig bin ich da bei dir. Also hundertprozentig, weil das Problem des Übels ist ja auch mit diesem Machtgefüge, da gibt es die Strategiegruppe, in der sitzt der Rechteinhaber, also Liberty mit 6 Stimmen, die 4 mit 6 Stimmen, die größten Teams mit 6 Stimmen. Also alles ist an einem sehr demokratisierten Prozess unterworfen. Ferrari hat dann noch ein Spezialveto dagegen und kann sich so ein bisschen richten, wie man es braucht. Und eigentlich, was es wirklich brauchen würde, wäre ja die übergeordnete Instanz, der die Einzelinteressen der Teilnehmer herzlich egal ist, sondern die einfach nur darauf achtet, dass dieser Gesamtsport Formel 1 gut funktioniert. Und ich glaube durchaus, dass es die Ideen dafür gibt, aber dass das halt sehr, sehr häufig dran scheitert. Also ein ganz aktuelles Beispiel ist ja die Diskussion um den Motor, wo halt die Hersteller sagen, wir brauchen Hybrid, weil wir müssen das verkaufen in einer Gesellschaft, die sich verändert. Ich persönlich habe auch dazu meine ganz andere Meinung. Ich glaube, dass das, was wirklich breitenwirksam wäre für die Fans, wäre das Gladiatorentum. Also was die Formel 1 wirklich braucht, sind ja Helden und Heldengeschichten und Aufregung. Wirklich wieder Männer, die Maschinen beherrschen, die für Otto Normalverbraucher nicht zu beherrschen sind. Da bin ich im Übrigen ganz bei Michael Schmidt, den wir heute schon mal angesprochen haben, und bei seiner Kolumne, die wir vielleicht auch nochmal ansprechen werden. Und elementar wichtig, meiner Meinung nach auch, eben die Möglichkeit auch für kleinere Teams, vielleicht gar nicht um den WM-Titel zu fahren, das wäre vielleicht sogar zu extrem, aber dass zumindest wieder die Chance besteht, dass auch jemand von weiter hinten wieder mal Rennen gewinnen kann, weil das wird auch noch einem ganz anderen Thema helfen, denn wir sehen ja gerade, was mit den Holländern passiert, die völlig verrückt mit ihren Wohnwegen durch ganz Europa tingeln, und da ist wirklich gerade ein Hype entstanden. Und warum ist der entstanden? Weil sie mit Max Verstappen einen Local Hero haben, der eben auch in der Lage ist, im richtigen Auto Rennen zu gewinnen. In der Situation, wie die Formel 1 jetzt ist, gibt es halt nur 3 Top-Teams und damit 6 Fahrer, die potenzielle Local Heroes überhaupt entwickeln können. Das heißt, in Mexiko einen riesen Boom zu erleben, wird momentan nicht passieren, weil Sergio Perez einfach nicht die Chance hat, Grand Prix zu gewinnen. Und ich glaube, wenn man auf mehr Teams diese Chancen verteilen würde, wie auch immer das dann aussehen möge, würden automatisch mehr Fahrer vorne mitfahren und würde man automatisch in mehr Ländern die Möglichkeit haben, solche Hypes zu erzeugen, weil das geht halt nicht. Und diese Hypes sind es, die letztendlich das Wesen der Formel 1 auch ausmachen. Also erinnern wir uns nur an Deutschland. Vor Michael Schumacher gab es da halt jahrelang nichts und es kamen erstaunlich viele Zuschauer zu den Rennen, aber in der Dimension, der wir auch immer ein bisschen nachtrauern, das kam erst mit Schumacher. Davor war da nicht wahnsinnig viel los. Und ich glaube tatsächlich, dass es klug wäre, Möglichkeiten zu finden, und das geht meiner Meinung nach nur über die Frage des Geldes, da die Chancenverteilung einfach wieder ein bisschen breiter aufzustellen.
Patient Motorsport, so heißt die Kolumne, die Michael Schmidt geschrieben hat. Wir haben ihn auch eingeladen, ja, wir wollen das mit ihm besprechen, deswegen die Einladung an ihn ist raus. Wir hoffen, dass er im Bälde hier bei uns auch in der Sendung dabei sein wird, um das Ganze mal so ein bisschen aufzudröseln. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal durchatmen ganz kurz. Würde das jetzt gerne erstmal ruhen lassen, damit wir uns im nächsten Abschnitt mal wieder um das Rennen, was ansteht, kümmern können in Bahrain. Ich glaube, sehr viel Strukturdiskussion werden wir in den nächsten Wochen hier bei Starting Grid auch weiterhin haben. Ich möchte das auch gar nicht so sehr unterbinden, sondern einfach, dass wir da versuchen, uns auch wieder auf das zu konzentrieren, was jetzt am Wochenende ansteht, nämlich der große Preis von Bahrain. Da sprechen wir dann nach einer kurzen Pause drüber, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Das Masters in Augusta. Malte Asmus und die Kollegen von golfpost.de kommentieren für dich am 8. April ab 21 Uhr die Schlussrunde des legendärsten Golfturniers der Welt. Das Masters in Augusta bei nur Golf. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Immervoll bringen euch auf den neuesten Stand, was geht in der Formel 1 und machen euch heiß auf das Rennen in Bahrain. Es wird heiß. Hitze ist natürlich immer ein Thema in Bahrain, auch im Qualifying natürlich. Und damit kommen wir aber jetzt mal zu einem Qualifying-Thema, was natürlich für den großen Preis von Bahrain auch interessant sein wird. Nämlich, wenn wir mal auf die Statistik gucken in Bahrain, dann ist es wirklich so, dass die Pole-Position ein sehr wichtiger Faktor ist bei diesem Rennen. Denn, Christian, es ist ein Nachtrennen. Das Rennen wurde auch mal am Tag ausgetragen, aber da war es irre heiß. Dann hat man sich entschieden, das Rennen so zu verlegen, dass es dann in der Nacht ist. Sieht auch wunderschön aus. Also es ist wahrscheinlich einer der schönsten Rennen, wenn es dann alles illuminiert ist, anders als es dann in der Wüste aussah. Damals, ich erinnere mich da an tolle Momente, wo man das Gefühl hatte, gleich kommt der Heuballen da durchgeflogen. Trotzdem, die Pole Position in Bahrain, unglaublich wichtig. Dreimal Lewis Hamilton zum Beispiel, zweimal auf der Pole gestanden, zweimal gewonnen. Michael Schumacher, zweimal auf der Pole gestanden, einmal gewonnen. Sebastian Vettel, zweimal auf der Pole gestanden, dreimal gewonnen. Also es ist schon durchaus interessant, sich da das Qualifying auch anzugucken, denn da wird es eine Maßgabe fürs Rennen geben. Stichwort Partymodus. Ich habe es versucht, vorhin anzusprechen, dann sind wir wieder ein bisschen abgeschweift. Kommen wir jetzt nochmal ganz kurz auf das zurück, was bei euch auf der Seite zu lesen war, Christian. Red Bull fordert die Abschaffung des Partymodus. Man soll im Zeittraining und im Rennen so fahren, wie man dann wirklich fährt, mit denselben Motoreinstellungen. Wir haben es gesagt, das ist sehr egoistisch natürlich irgendwo aus Sicht von Red Bull. Es ist auch irgendwie im Sinne der Fans, die dann wissen, welche Motoreneinstellung gefahren wird. Aber ich glaube, das wird man so nicht verhindern können. Also ist Mercedes wieder Favorit auf die Pole Position.
Ja, über die Diskussion, ob das jetzt richtig ist oder nicht, wie das Reglement da gerade ist, ich glaube, da kann man nur Meinungen dazu haben, aber nicht absolut sagen, so passt und so passt nicht. Was ich tatsächlich gut finden würde, war der Vorschlag von Marc Surer, der ja gesagt hat bei uns auch, man sollte es vielleicht transparent machen für den User, dass man in irgendeiner Form auch im Fernsehen oder in der App, wie auch immer, sehen kann, wer fährt denn jetzt mit welcher Einstellung, weil dann geht ein bisschen klarer daraus hervor, ob jemand diesen Party-Modus aufdreht oder nicht. Um auf das Sportliche jetzt auf Bahrain gemünzt zu kommen, tatsächlich ist die Pole Position zumindest rein statistisch in Bahrain ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Eigentlich kann man da auch zumindest okay überholen. Es ist jetzt mit Sicherheit nicht die einfachste Strecke dafür, aber es geht. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Ganz tolle Duelle im Übrigen, wo man jetzt nicht leicht überholen konnte, aber wo man überholen konnte, da hat man zum Beispiel gesehen zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg vor ein paar Jahren. Ich glaube, es war 15 oder 16, ich weiß 14. jetzt gar nicht. Oder 14. sogar. Tolles Rennen, auch wenn da jetzt nicht ständig überholt wurde, aber ich finde, das war echt Motorsport, so wie wir ihn sehen wollen. Und das heißt nicht zwangsläufig immer, dass man tatsächlich überholen muss, aber der Spannungsbogen muss aufrecht bleiben. Und ansonsten sehe ich ganz klar Mercedes auch deswegen in der Favoritenrolle für dieses Wochenende, weil ich glaube, im Qualifying werden sie einen doch entscheidenden Vorteil haben. Also da würde mich alles andere als eine Mercedes-Pole doch überraschen. Und im Rennen ist es dann mit Sicherheit ausgeglichener, aber ich glaube, dass dann der Vorteil durch die Pole oder durch das Vornestehen doch zu groß sein wird. Nur wie es immer so ist, und ich habe ja auch beim Tippspiel in Melbourne mitgemacht und war da ganz schlecht, meine Prognosen sind meistens für die Tonne.
Wir haben in unserer Starting Grid F1 Fansgruppe nach euren Input gefragt, wollten von euch hören, worüber wollt ihr sprechen, worüber sollen wir sprechen. Michael Kirchmann hat was Interessantes geschrieben, das würde ich gerne mal zitieren. Bottas war letztes Jahr sehr stark auf ebenen Strecken mit glattem Asphalt und schlug Lewis 2017 oft auf solchen Strecken. Auch in Bahrain holte er 2017 die Pole. Gehört Bahrain zu den Strecken mit glattem Asphalt und seht ihr Bottas somit als Geheimfavorit auf die Pole oder gar den Sieg, Ole?
Also, gute Frage. Also er hat natürlich auch in Österreich gewonnen. Die Strecke ist jetzt nicht so eben. Also, ich weiß nicht, also ich würde ihn, das Ding ist, ich würde ihn einfach nie ausschließen. Das ist jetzt vom Gefühl her so, weil er natürlich in Australien keine Rolle gespielt hat. Aber wenn er das Auto nicht gegen die Wand setzt im Qualifying, dann ist er auf jeden Fall natürlich immer eine, ja, eine, wie sagt man, also ist gut für die erste Startreihe, beziehungsweise auch für dann die Pole. Und natürlich hat, ich wollte gerade Lewis Bottas sagen, das wäre auch schön, Valtteri Bottas, Lewis Bottas ist auch gut, ja.
Valtteri Hamilton.
nein, Bottas hat natürlich immer eine Chance. Also und wahrscheinlich, ja, liegt ihm so eine Strecke wie Bahrain ganz gut und er fährt Mercedes, von daher würde ich das gar nicht ausschließen. Aber ob sie an der Strecke und am Asphalt liegt, also das glaube ich nicht. Ich glaube, das liegt, wenn dann, eher an der Tagesform und am Setup und generell auch wie generell
im Lied. Das ist ganz interessant, wenn es um diese Favoritenstellung gibt. Hannes Reinermann, Christian, sagt, wie seht ihr Ferraris Chancen in Bahrain? Melbourne hat gezeigt, dass die roten Renner auf den Geraden zu den schnellsten zählen, es in den Kurven aber an Grip mangelt. Bezug nehmend auf das Layout in Bahrain. Ist Ferrari eine Gefahr oder ist Ferrari eventuell nur zweite bzw. dritte Kraft mit größerem Abstand als vor zwei Wochen? Was denkst du?
Ich glaube, dass Ferrari tatsächlich nicht die erste Kraft ist. Da sehe ich eindeutig Mercedes. Aber wir haben auch gesehen, dass der Rückstand nicht groß ist. Und wenn gewisse Umstände zusammenkommen, in Melbourne war das jetzt diese virtuelle Safety-Car-Phase. Vergangenes Jahr in Bahrain war im Übrigen die Ausgangslage auch ganz ähnlich. Da war es dann eine 5-Sekunden-Strafe von Lewis Hamilton, die den Rennplan so ein bisschen durchkreuzt hat. Also wenn so irgendwas passiert, sehe ich Ferrari durchaus in der ersten Abstauberposition. Und aus eigener Kraft natürlich auch, nämlich dann, wenn sie aus Gründen, die ich jetzt nicht erwarte, aber wenn sie tatsächlich vorne stehen sollten, würde mich sehr überraschen, oder wenn sie halt den Start gewinnen und Sebastian Vettel von da weg führt. Also ich glaube, wenn es so kommen sollte, dass die beiden Mercedes vorne wegfahren, dann wird es sehr, sehr schwierig, die zu knacken. Aber wenn Sebastian Vettel oder auch Kimi Räikkönen oder auch die Red Bulls, die würde ich da aus der Verlosung gar nicht rausnehmen, wenn die nah dran sind und in der ersten Runde ein bisschen Glück haben, wenn die den Anschluss nicht verlieren, wenn vielleicht irgendwas im Rennen passiert, dann glaube ich, ist das echt offen. Weil auch wenn Mercedes momentan, glaube ich, das stärkste Team ist, sie sind nicht so weit vorne, dass sie wirklich allen um die Ohren fahren, wie wir es ja nach dem Qualifying in Melbourne ein bisschen befürchtet hatten. Und vielleicht ein Wort noch ganz kurz zu dieser Lesertheorie von Valtteri Bottas und gewissen Schrecken. Ich sehe da durchaus auch ein Muster. Ich weiß nicht zwangsläufig, ob es immer mit dem Asphalt zu tun hat, aber es gibt definitiv ein Muster, dass da, wo wenig Grip ist auf Rennstrecken und wenig schnelle Kurven, sondern mehr Stop and Go, also Montreal ist auch so eine Strecke, Österreich fällt da ja auch durchaus rein, Sochi, da tut er sich aus irgendeinem Grund tatsächlich leichter, auch im Vergleich mit Lewis Hamilton, als es auf anderen Strecken der Fall ist. Ob das jetzt heißt, dass er Lewis Hamilton den Bach reinschlagen kann, soweit würde ich nicht unbedingt gehen, das werden wir sehen. Aber ich glaube, er wird zumindest nicht abgeurfeigt, wie das in Melbourne der Fall war. Wo er ja, und das hat Ole ganz richtig gesagt, natürlich das Ergebnis letztendlich auch nicht repräsentativ war für sein Können.
Lass uns nochmal ganz kurz bei Ferrari bleiben. Caroline Buskamp hat, ja, ich sag mal so, es ist ja irgendwie immer eine kleine Verschwörungstheorie, die damit in so eine Frage geht, Ole. Wenn Räikkönen die Chance hat zu gewinnen, wird Ferrari ihn dann lassen oder zugunsten von Vettel irgendwas wieder drehen, sodass er nicht gewinnt? Was denken wir darüber?
Puh, gute Frage. Das kommt drauf an, wo Sebastian Vettel in dem Moment liegt. Wenn er jetzt dicht hinter ihm liegt, dann würde ich die Chance hochsehen, dass Kimi Räikkönen das Rennen nicht gewinnt. Weil eins wird, glaube ich, nicht passieren, nämlich, dass die beiden Ferraris wirklich gegeneinander fahren, so wie es Rosberg und Hamilton getan haben. Das werden die beiden Mercedes übrigens auch nicht. Aber wenn jetzt zum Beispiel Vettel Dritter ist und Räikkönen ja 10 Sekunden in Führung, dann glaube ich, lässt man ihn das Rennen gewinnen. Man deichselt ist ja ganz gerne. Man hat ja, ich weiß nicht, ob man es in Melbourne gemacht hat, aber es sah zumindest so aus. Man hat letzte Saison ein paar Mal gemacht. Aber wir werden sehen, wie gut Kimi Räikkönen tatsächlich ist in Bahrain. Wir haben ja in Melbourne gesehen, dass er gut in Form ist und dass er durchaus da mitfahren kann und Sebastian Vettel auch geschlagen geschlagen hat im Qualifying. Deswegen rechne ich in Bahrain auch wieder mit ihm, obwohl, glaube ich, das nicht unbedingt seine Strecke ist, historisch gesehen. Aber klar, also es ist ja auch noch so früh in der Saison. Das heißt, die Chancen, dass Raikkonen gewinnen darf, in Anführungsstrichen, sind in Bahrain besser als in Mexiko.
Das stimmt. So.
Außer in Mexiko ist Lewis Hamilton dann natürlich schon wieder Weltmeister. Dann ist was anderes.
Wenn wir allgemein, Christian, mal so ein bisschen auf die zweite Reihe gucken wollen, auf die zweite Reihe eigentlich bei all diesen Top-3-Teams, haben wir ja Bottas, dann haben wir Räikkönen und ja, aktuell ist es ja irgendwie Max Verstappen bei Red Bull. Thema Hitze. Der Mercedes, das ist ja ein ganz interessantes Gebilde, was es da zurzeit gibt. Man weiß nicht so genau, ob das in Melbourne jetzt wirklich ein Softwarefehler war. Einige haben ja auch die Verschwörungstheorie in den Raum geworfen, dass man sich nicht in die Karten schauen lassen wollte, dass der Motor doch überhitzte. Tim Le Chicard fragt auch irgendwie zu Recht, finde ich, wie spielen die höheren Temperaturen in diesem Rennen mit ein? Können die Ferraris da ein bisschen mehr von profitieren, weil Ferrari eigentlich bei Hitze immer ganz gut funktionierte? Und dann ist natürlich wieder interessant, wie können die Fahrer aus der zweiten Reihe da zum Beispiel Kapital rausschlagen, wenn es zum Beispiel bei Mercedes mal Probleme gibt? Also diese ganze Gemengelage, Christian, wie siehst du das mit Hinblick auf den großen Preis von Bahrain am Sonntag?
Also das Thema Hitze ist definitiv eins. Wie es sich auswirken wird, das glaube ich, kann man seriös jetzt nicht vorhersagen, weil dafür kennen wir alle noch zu wenig die Muster dieser neuen Autos. Also Ferrari hat ja zum Beispiel auch am Radstand gedreht. All diese Dinge, auch die neuen Reifen, das hat alles Auswirkungen. Früher gab es bestimmte Muster. Ferrari funktioniert in der Hitze. Ob die noch gültig sind im Jahr 2018, ich glaube, das ist noch zu früh. Aber warum es auf jeden Fall spannend wird in Bahrain, ist eben, weil in Barcelona noch quasi überhaupt nicht unter Hitzebedingungen getestet werden konnte, weil Melbourne eine ganz andere Strecke ist als Bahrain und auch die Temperaturen nicht so extrem und vor allem auch nicht so trocken waren, wie sie in Bahrain sein werden. Und weil, das ist ganz richtig, auch Mercedes geklagt hat über Probleme mit den Temperaturen. Das war ja nicht nur beim Werksteam so, sondern auch bei Williams hat man dieses Feedback gehört. Jetzt Bahrain wird in dieser Hinsicht der erste richtige Härtetest sein. Und ich glaube, es geht da zwangsläufig nicht unbedingt darum, ob wirklich jemand ausscheidet wegen eines Motorschadens, sondern es geht auch darum, dass diese Motoren ja, dass nur noch 3 Stück Motor pro Mann sozusagen und Saison zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn man sich jetzt durch irgendwie Überhitzung einen nachhaltigen Schaden einhandelt, hat man ein Problem. Und umgekehrt, wenn man sieht, man kann den Motor nicht überhitzen und muss ihn deswegen vielleicht geringer drehen oder niedriger drehen, um ihn einfach zu schonen, dann hat man wiederum ein Performance-Problem im Bahrain. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das entwickeln wird, weil das für alle noch totale Unbekannten sind. Zum Beispiel auch für McLaren Renault im Übrigen, weil die hatten ja auch bei den Tests in Barcelona schon, wo es noch sehr kühl war, Probleme mit den Temperaturen, die beim Auspuff sich entwickelt haben. Und die haben dann zusätzliche Schlitze da reinschneiden müssen. Also ich glaube, das ist auch für die Teams und für die Ingenieure eine der spannenden Fragen dieses Wochenendes. Aber jetzt können wir da noch keine Antworten drauf geben. Die Frage nach der zweiten Reihe sozusagen, kann ich schwer beantworten. Da kann noch alles passieren, so früh in der Saison. Nur in einem würde ich ein bisschen widersprechen. Ich glaube, die zweite Reihe bei Red Bull ist Daniel Ricciardo, auch wenn es vom Ergebnis in Melbourne nicht so ausgesehen hat. Aber ich glaube schon, dass der Trend dahin geht, dass Max Verstappen da der Lead-Driver eher ist.
Ich gehe jetzt einfach nur erstmal von der Leistung aus. Ja, ich möchte jetzt einfach mal gerade Daniel Ricciardo auf Platz 1 sehen in diesem Team, ja, wenn es schon am Ende der Saison vorbei ist und vielleicht auch schon in ein paar Rennen, wenn Max Verstappen dann nicht mehr so übermotiviert fährt und keine Fehler mehr macht. McLaren Renault ist tatsächlich ein ganz interessantes Thema. Gab hier auch eine Frage von Hannes Reinermann, gerade eben ja auch schon mit eingebracht. McLaren zeigt sich trotz der nicht so guten Pace in Melbourne, das Ergebnis war besser als die reine Pace, mehr als zuversichtlich bald vorne angreifen zu können. Das gab es in der Vergangenheit schon öfter beim Team aus Woking. Meine Frage daher, glaubt ihr, dass McLaren den Sprung an die Top 3 in absehbarer Zeit schafft oder ob es doch nur heiße Luft ist, Ole?
Also das heiße Luft ist es, glaube ich, nicht. Also die haben ja schon Potenzial, definitiv. Wie viel dann ja, letztendlich tatsächlich haben, das ist natürlich die Frage. Also Fernando Alonso hat ja gesagt, Melbourne war das schlechteste Rennen. So ein Ding ja, weil die Updates alle noch kommen. Und es soll ja auch in Bahrain schon Updates geben. Also, ja, ob sie den... Also sie fahren auf jeden Fall, denke ich mal, um Platz 4/5 mit. Ich glaube, da wird sich das einpendeln. Ich glaube nicht, dass sie auf Dauer die Top 3, also sprich Ferrari und Red Bull, dann wirklich angreifen können, indem, also über eine längere Distanz. Bei einem Rennen, Stichwort zum Beispiel Monaco oder andere Rennen, die dem McLaren vielleicht liegen, da vielleicht schon. Aber über die gesamte Saison glaube ich das nicht unbedingt. Sie werden sicherlich da vorne immer reinstechen können und eventuell auch mal das eine oder andere Podium holen können. Aber aus eigener Kraft würde ich eher nicht sagen. Das sehe ich sie eher auf 4, 5, also in dem Bereich. Kommt drauf an, wie gut Haas jetzt in den nächsten Rennen ist. Also ob das in Melbourne nur eine Eintagsfliege war oder ob sie wirklich so gut sind und vierte Kraft sind. Oder auch was dann Renault macht. Aber grundsätzlich hat der McLaren natürlich das Potenzial. Und ich bin auch schon gespannt, was sie in Bahrain dann leisten können.
Okay, wir sprechen gleich weiter über den großen Preis von Bahrain, über Themen, die ihr mit reingebracht habt, aber natürlich auch über das, was aktuell in der Formel 1 passiert. Daniel Ricciardo, da auch ein ganz großes Thema, der hat mit den Kollegen vom motorsporttotal.com gesprochen, da werden wir natürlich auch noch ein bisschen drauf eingehen und unsere Tipps werden wir natürlich noch kundtun. Ihr zu Hause sollt auch mittippen bei unserem Formel 1 Tippspiel, geht auf kicktipp.de/startinggridmsr, meldet euch an, seid dabei und es wird noch einen coolen Preis geben, noch können wir nicht sagen, was dieser Preis ist. Wir sind dabei, uns da Gedanken zu machen und den Ball zu finalisieren, aber einstweilen müsst ihr einfach erstmal ins Blaue tippen. Aber keine Sorge, es wird einen Preis geben, lieber Thomas Reinschmidt, glaube ich, hat das gefragt bei unserer Gruppe. Ne? Der Geier will nur Preise gewinnen. Wir machen gleich weiter. Vorher aber der Hinweis, dass Telekom-Kunden, die Stream-On-Option zugebucht haben, ab jetzt alle meinsportradio.de Podcasts ohne Verbrauch von Datenvolumen hören können. Also ihr könnt immer Starting Return, wenn ihr Telekom-Kunde seid und die Stream-On-Option habt, dann sind wir nämlich für euch dabei. Wir sind neuer Stream-On-Partner von der Telekom, da freuen wir uns bei meinsportradio.de sehr. Wir von Starting Grid natürlich auch. Deswegen kurze Pause und dann geht's weiter mit uns. Hier die Vorschau auf den großen Preis von Bahrain. Bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Das DHB Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Der große Preis von Bahrain. Am Sonntag um 17.10 Uhr deutscher Zeit ist Rennstart natürlich live auf RTL im ORF und dort, wo ihr die Formel 1 konsumiert. Erstmal konsumiert ihr natürlich die Vorberichterstattung hier bei uns auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, Ole Waschkau an meiner Seite und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur unserer Partner motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema fürs Wochenende, Christian, werden die Reifen. Oder, was wir in Melbourne gesehen haben, ist, dass die neuen Pirelli Pneus sehr gut halten. Und das könnte ja bedeuten, dass man in Bahrain, wo der Reifenverschleiß doch einer der interessantesten Themen, finde ich, rund um das Rennen ist, zu einem neuen System führen kann. Alexander Loster bringt das ins Spiel. Glaubt ihr, dass einige Teams Piloten eine Einstoppstrategie durchführen werden? Wenn ja, welche wären denn unserer Meinung nach so risikofreudig? Denn 2017 gab es quasi keine Einstopper in Bahrain. Christian, ist der Reifenverbrauch dieses Jahr weiterhin so ein interessanteres Thema beim Rennen in Bahrain? Oder glaubst du, Pirelli hat da jetzt so an den Reifen gearbeitet, dass tatsächlich Einstopps vernünftig möglich wären?
Also definitiv wird es ein Thema sein. Prognosen wage ich noch überhaupt keine abzugeben, aber vielleicht können wir kurz die Fakten sortieren. Also Pirelli bietet grundsätzlich an, einen Grad härter als in Melbourne. In Melbourne haben wir auch den Ultrasoft oder Supersoft gesehen. In Bahrain ist alles einen Grad härter. Aber wiederum sind die ganzen Reifenmischungen ja einen Grad weicher, als sie das im vergangenen Jahr waren. Tendenziell glaube ich, dass, und so war es auch im Vorjahr, dass die Zwei-Stopp-Strategie eher die schnellste Option sein wird. Wenn jetzt aber jemand meint, sich dadurch vielleicht einen Vorteil verschaffen zu können und über den Speed eventuell nicht weiter nach vorne zu kommen, ist eine Einstopp-Strategie womöglich nicht ausgeschlossen, zumindest mal rein vom Gedankenansatz her. wie es denn dann aussieht, ob das tatsächlich möglich ist bei den Bedingungen, bei dem Asphalt und so weiter und so fort, das, glaube ich, werden wir erst nach dem Freitag ein bisschen klarer beantworten können, wenn wir dann nämlich die ersten Longruns der Teams gesehen haben. Ich glaube, jetzt zu sagen, dass eine Einstopp-Strategie eine gute Wahl wäre für das Rennen am Sonntag, wäre tatsächlich unseriös.
Ich bin sehr gespannt, was es dann am Ende sein wird und wie sich die Reifen von Pirelli in Bahrain präsentieren. Daniel Moreno fragt, was erwarten wir von Haas? Ich denke, die werden wieder zwischen den Renault angetrieben sein, also wohl irgendwie reinkommen. Das ist wohl so, glaube ich, das, was er damit meint. Ja, Haas ist ja auch immer so ein Thema bei uns in der Sendung, Ole, ne? Und Haas ja in Australien sehr dramatische Figur abgegeben, werden jetzt natürlich alles reinhauen wollen, wie man so schön im Fußballjargon sagt, um in Bahrain die nötigen Punkte auch einzufahren, um zu zeigen, hey, das war wirklich nur eine Eintagsfliege, dass das so passiert ist. Ja, oder war es eine Eintagsfliege, dass sie so weit oben waren? Was erwartest du von Haas in Bahrain?
Eigentlich erwarte ich nichts. Also ich mache darum jetzt nicht so häufig Gedanken, was Haas jetzt macht. Es lässt sich schwierig sagen. Also ich erwarte, dass sie wieder, wenn ich was erwarte, erwarte ich, dass sie wieder in den Top Ten sein werden. Ich erwarte aber nicht, dass sie so hoch in den Top Ten sein werden. Aber ist, glaube ich, vielleicht auch einfach eine Wundertüte. Ich glaube, man kann erst nach dem zweiten Rennen sagen, was man denn jetzt von den einzelnen Teams erwarten kann. Weil es kann genauso gut sein, dass Haas jetzt plötzlich irgendwie um Platz 12, 13, 14 mitfährt und Force India plötzlich wieder da vorne ist. Lässt sich einfach sehr schwierig sagen. Vom reinen Speed her, den sie in Melbourne gezeigt haben, müssten sie aber eigentlich wieder um die Top 10 mitfahren können. Ich glaube aber, dass dann noch ja Renault und auch McLaren da eine Rolle spielen werden und dass es vielleicht nicht ganz so einfach in Anführungsstrichen sein wird für Haas wie in Melbourne, aber ich hoffe, dass die Bremsen halten. In Melbourne gab es ja auch im Training sogar Probleme mit dem Gas. Also irgendwas ist mit den Pedalen da nicht in Ordnung. Ich persönlich muss sagen, ich gucke nicht so viel auf Haas.
Okay, dann vielleicht mehr auf Renault, Christian. Daniel Moreno bringt Renault ins Spiel und das ist ja auch ganz interessant, was diese Woche zu lesen war, auch bei Formel1.de, dass Carlos Sainz auf die Vorwürfe von Dr. Helmut Marko nicht eingeht, dass er sich irgendwie schlecht über Toro Rosso geäußert hat und wurde als undankbar beschimpft ja schon fast von Dr. Helmut Marko. Carlos Sainz Junior hat gegenüber Motorsport Total.com gesagt, Marco kann gerne seine Meinung haben, ich respektiere das, aber ich denke nicht, dass ich oder mein Vater jemals so über Toro Rosso gedacht haben. Also vielleicht erstmal die Frage von Daniel Moreno beantwortet, was können wir von Renault erwarten? Noch einen weiteren Schritt nach vorne, vielleicht sogar eine Platzierung direkt hinter den Top-Teams erneut oder und die zweite Frage, was hältst du von diesen ganzen Tohuwabohu um Carlos Sainz Junior?
Ja, also vielleicht beantworte ich erst die Frage um Carlos Sainz Junior. Ich glaube, Helmut Marko und Carlos Sainz Senior sind beides Alpha-Tiere mit unterschiedlichen Interessen in dem Fall, weil Carlos Sainz, also der Senior, wollte natürlich seinen Sohn im möglichst guten Team sehen und man war da wahrscheinlich auch ein bisschen nicht verärgert im Sinn vom Vorwurf machen gegenüber Red Bull, aber doch enttäuscht, dass nicht der Platz im A-Team gefunden wurde, sondern dass halt doch nur Toro Rosso blieb. Und da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass die Perspektive von Carlos Sainz Senior einfach die war, mein Sohn soll da nicht versauern, sondern der gehört eigentlich in ein besseres Team. Und ich glaube, das deckt sich auch mit der Einschätzung der meisten Beobachter der Formel 1, dass Carlos Sainz vom fahrerischen Talent her es absolut drauf hat. Von daher hat man ja auch eine gute Lösung gefunden, dass er jetzt bei Renault fährt, aber nur ausgeliehen ist. Das heißt, die Option zurück zu Red Bull, die gibt's. Dr. Marko ist ja nicht gerade als Diplomat bekannt. Insofern, so muss man, glaube ich, auch seine Äußerung sehen. Und Carlos Sainz Junior hat dann die diplomatische Antwort darauf gegeben. Ich glaube nicht, dass da ein Riss entstanden ist aus diesen Interviews und den Antworten drauf, sondern ich glaube, das ist für einen Dr. Marko, der da eben, wie gesagt, nicht immer so diplomatisch spielt, wie das vielleicht andere tun, nichts Ungewöhnliches. Und ich glaube nicht, dass man da gegenseitig Dinge verbrannt hat dauerhaft. Was die Renault-Chancen in Bahrain angeht, das hängt ja auch alles ein bisschen zusammen mit Haas, was Ole gerade sehr gut beleuchtet hat und auch McLaren. Ich glaube, das sind die drei Teams, die da best of the rest sein werden. Und wer dann letztendlich vorne ist, das wird so ein bisschen tagesformabhängig sein. Grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass die Chance, dass Renault tatsächlich best of the rest ist, vorhanden ist, weil Nico Hülkenberg ist auch letztes Jahr in Bahrain als Siebter im Qualifying gefahren. Das Auto war da konkurrenzfähig. Also wenn wir davon ausgehen, dass die bestehenden Muster so ein bisschen sich zumindest halten, dann könnte Bahrain eine gute Chance sein auf den ersten Platz hinter den Top-Teams. Nur, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir wissen eben nicht, ob diese Muster noch gültig sind. Insofern auch hier ein bisschen Rätselraten. Und eins vielleicht noch, was der Ole auch gesagt hat, dass wir erst nach ein paar Rennen wirklich einschätzen können, wie denn die Muster, wie die Formkurven sich entwickeln dieses Jahr. Also das ist definitiv so. Ich glaube, nach Melbourne haben wir noch nicht das volle Bild, sondern wir können lediglich so ein bisschen einschätzen. Diese erste Gruppe mit Red Bull, Ferrari, Mercedes, die ist relativ weit vorne. Dann dahinter gibt es so die erste Verfolgergruppe, zu der gehören Haas, McLaren und Renault. Das ist alles ein bisschen tagesformabhängig. Und dann gibt es noch den dritten Block, der dahinter ist.
Ja, das könnte man ja dann mit Thomas Zöllichs Worten ein bisschen untermalen, dass viele Teams in Australien noch nicht die volle Leistung ausgefahren haben und wir noch nicht so das ganze Potenzial gesehen haben. Ist dann wahrscheinlich richtig und ja auch wichtig, ne? Wenn man nur drei Motoren zur Verfügung hat, dann wird man sich das gut einteilen können und dann können wir ja alle die Uhr danach stellen, wann dann voll gezündet wird, nämlich in China. So, dann können auch eigentlich alle Motoren hochgehen. Habe noch eine Frage an Ole. Und zwar hatte ich letztens einen Traum. Und in diesem Traum habe ich die Fahrerpaarungen aus dem nächsten Jahr schon mal vorgeträumt. Und ich werfe jetzt einfach mal was in den Raum und du antwortest damit, ob das realistisch ist. Vielleicht hast du es aber auch schon so gesagt, das weiß ich nicht. Also nächstes Jahr fährt Daniel Ricciardo bei Ferrari, fährt Carlos Sainz Jr. bei Red Bull und fährt Fernando Alonso bei Renault.
Oh, also den letzten Punkt finde ich natürlich sehr interessant. Fernando Alonso bei Renault. Das glaube ich nicht.
Okay.
Ich will es nicht als unrealistisch einschätzen, aber wenn sich der McLaren so entwickelt, wie sich der McLaren momentan entwickeln zu scheint, andersrum ist egal, dann glaube ich, bleibt er bei McLaren, beziehungsweise hat er dann keinen Grund zu Renault zu gehen. Kann natürlich aber sein, in dem Fall, also sollte das so eintreten, wie du gesagt hast, in dem Fall sage ich außerdem voraus, dass Valtteri Bottas zu McLaren geht. Aber das dann nur mal eingeschreibt. Daniel Ricciardo bei Ferrari ist, glaube ich, sehr, sehr realistisch und wird auch immer realistischer, außer man sagt natürlich bei Ferrari, ach, weißt du was, Kimi? Eigentlich kannst du auch noch ein Jahr fahren. Dann sagt Kimi, ja, super. ich würde das auch nicht unterschätzen und ausschließen. Könnte mir nämlich auch vorstellen, dass Daniel Ricciardo eben nicht zu Ferrari geht, sondern dass Daniel Ricciardo zu Renault geht, weil die waren ja schon mal an ihm dran. Und vielleicht ist das langfristig gesehen auch gar keine schlechte Investition.
Ja.
Weil Renault ja im Kommen ist, ja, und vielleicht ist das gar keine so eine schlechte Idee. Carlos Sainz bei Red Bull halte ich auch fast für, ich will nicht sagen gesetzt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Daniel Ricciardo da weg ist, relativ hoch. Und dann würde natürlich Carlos Sainz da im Auto sitzen. Das ist vollkommen klar. Und dann hätten wir natürlich bei Red Bull wieder eine starke Fahrerpaarung mit den beiden. Also ja, also unrealistisch finde ich das nicht. Ne? Also ich weiß nur wirklich nicht, ob Fernando Alonso tatsächlich wieder zurück zu Renault geht. Aber gut, werden wir sehen. Vielleicht, wenn wir das mal so weiterspinnen, ich habe ja noch gesagt, Bottas geht dann zu McLaren und dann geht Esteban Ocon natürlich zu Mercedes. Ja. Also das würde Sinn machen. Und dann kommt natürlich Pascal Wehrlein in den Force India. Nein, das ist natürlich Schwachsinn. aber es ist, also es klingt nicht unrealistisch. Ich glaube, dass ich relativ viel bewegen könnte nächstes Jahr. Vielleicht geht ja auch Lewis Hamilton doch zu Ferrari. Man weiß es nicht.
Ja, Daniel Ricciardo ist nämlich bestimmt aber respektvoll am Verhandeln, konnte man bei Formel1.de lesen, Christian. Jetzt haben wir ein bisschen rumgesponnen. Du konntest das ein bisschen anhören. Zwei Fragen. Erstens, wie realistisch siehst du auch meine Art und Weise der Teamzusammensetzung aus dem nächsten Jahr? Und zweitens, ist der große Verlierer, wenn es denn so kommt, Checo Perez?
Ja, also erstmal dein Traum. Ich habe direkt Martin Luther King sprechen gehört, gedanklich. Aber natürlich ist es jetzt Humbug, vorherzusagen, was da alles passieren wird, weil es noch viel zu früh ist und dann noch so viel passieren kann. Aber es gibt, glaube ich, unrealistischere Szenarien als das du da aufgezeichnet hast. Und vor allem, viel hängt davon ab, sieht Fernando Alonso bei McLaren die Perspektive, dass das was wird. Also ich glaube, damit steht es im Fels. Weil wenn er die nämlich nicht sieht, auch nach diesem Jahr mit Renault Motoren nicht, dann ist der Wechsel zu Renault, glaube ich, gar nicht so abwegig. Ich halte den dann für einigermaßen realistisch, weil Renault das Werksteam ist, wie ihr richtig festgestellt habt, durchaus auf einem Aufwärtstrend. Und für Alonso ist Renault das einzige Team, das in Zukunft vielleicht Weltmeister werden kann, bei dem er noch nicht verbrannt ist. Also wir sind uns einig darüber, dass kein Weg zurückführt oder kein Weg zu Mercedes führt. Das wird auf persönlicher Ebene auch nicht gehen, solange da Dieter Zetler am Werk ist. Ich sehe ihn nicht mehr bei Ferrari, aber auch da sind Personen nicht mehr am Ruder, mit denen er sich damals nicht verstanden hat. Das ist auch nicht ganz ausgeschlossen, aber doch eher unwahrscheinlich. Und Red Bull kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Nee. Also ich glaube, da würde man ihn nicht nehmen. Von daher ist Renault wahrscheinlich die einzige realistische Alternative. Auch das kann passieren. Also ich glaube, da ist man nicht im Unfrieden auseinandergegangen. Ganz im Gegenteil, man sieht ja, wie die sich immer wieder mal sogar gegenseitig besuchen und quatschen im Paddock. Alles offen, denke ich mal. Viel wird tatsächlich davon abhängen, was macht, also erstens mal, wie stellt sich Kimi dieses Jahr sportlich an? Und wird dieses Ferrari-Cockpit frei? Weil dann ist es ganz häufig so, dass einfach ein offenes Cockpit eine Kettenreaktion sich zieht.
Das ist natürlich der Dominostein schlechthin. Wenn es war ja die letzten Jahre auch, da wurde ja auch immer schon vor dem ersten Rennen wurde gemunkelt, dass Kimi aufhört. Das ist dieses Jahr wieder so. Wenn natürlich Kimi da weggeht, dann setzt sich eins und eins zusammen. Wenn er da natürlich bleibt, dann bleiben auch alle anderen. Weil dann gibt es kein freies Cockpit, was jetzt zum Beispiel für den Ricciardo und schon gar nicht für Checo Perez irgendwie realistisch ist und auch nicht für Romain Grosjean. Also deswegen, hängt es eigentlich ab, weil klar könnte man natürlich jetzt Carlos Sainz gegen Daniel Ricciardo tauschen, okay, das ginge natürlich, man könnte auch vielleicht Carlos Sainz mit Fernando Alonso tauschen oder sowas, aber das, ich glaube, wenn Daniel Ricciardo überhaupt irgendwo hingehen möchte, dann ist es eigentlich eher Ferrari, würde ich sagen. Oder er überrascht uns.
Und am Ende ist tatsächlich Checo Perez über.
Dass der nicht mehr im Ferrari sitzen wird, dann ist ja wohl allen klar.
Ja, aber das ist ja ganz interessant. Ottmar Zaffnauer hat sich ja auch dazu geäußert, konnte auch auf Formel1.de nachgelesen werden, dass er bei einem Team unterkommen sollte, das vor uns liegt. Also sprich, die drei Teams, die letztes Jahr vor ihnen waren, Mercedes, Ferrari,
wahrscheinlich Red Bull, Renault,
würde er ihm keine Steine in den Weg legen.
Ach nee, gar nicht mehr.
Christian.
Ja,
gut. Also oder Ole. Also es ist ja schon echt interessant, dass wir jetzt auch so über Ocon sprechen dann im Mercedes-Cockpit, aber keiner so richtig mehr über Sergio Perez.
Ja, weil Ocon natürlich die größere Zukunftshoffnung ist. Also Ocon ist, glaube ich, einer der Stars der nächsten 5 bis 10 Jahre, zusammen natürlich mit Max Verstappen, Lance Stroll und Stoffel van Dorn wahrscheinlich. Deswegen spricht man natürlich nicht über Checo Perez, der glaube ich auch schon 27 ist. Und ja, also natürlich wird er immer so ein bisschen mit Ferrari in Verbindung gebracht, aber und er ist ja gut, er ist kein schlechter Fahrer, aber was will denn Ferrari mit Checo Perez?
Also ich glaube auch, da bin ich bei Ole, Checo Perez hat seine Chance schon gehabt in McLaren damals, hat sie nicht genutzt, hat sich mit Sicherheit als Fahrer weiterentwickelt, daran glaube ich auch. Aber eins unterscheidet ihn von Ocon, nämlich bei Ocon kann es zumindest theoretisch sein, dass der leistungsmäßig völlig explodiert und ein ganz großes Talent wird. Bei Perez können wir uns schon relativ sicher sein, dass wir alles gesehen haben, was er kann. Und deswegen glaube ich auch, dass die Tendenz bei den Top-Teams dann doch eher dahin geht, Leute zu nehmen, von denen man noch die Hoffnung haben kann, dass wirklich was ganz Großes aus denen wird. Das sehe ich bei Sergio Perez nicht mehr und das meine ich gar nicht abwertend, aber ich glaube halt nicht, dass er in der gleichen Liga spielt wie Vettel, Verstappen und Lewis Hamilton. Bei Esteban Ocon können wir das zumindest nicht ausschließen. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Und eins noch vielleicht zu diesen Transferspielen, was ich noch anders sehe, als Ole, du das tust. Ich glaube nicht, dass Valtteri Bottas, wenn er denn bei Mercedes mal rausfliegt, nochmal beim sehr, sehr konkurrenzfähigen oder bei einem der drei Top-Teams landen wird oder auch bei einem der drei, vier Top-Teams.
Meinst du, er endet wie Jano Trulli?
Ja, ich glaube tatsächlich, für ihn ist jetzt Mercedes die Chance, wenn er dieses Jahr plötzlich einigermaßen auf Augenhöhe sein sollte mit Lewis Hamilton, aber daran glaube ich nicht so richtig, dann glaube ich, dann hätte er irgendwo vielleicht eine Zukunft, auch bei Red Bull oder Ferrari, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Und ich glaube, wenn er das eben nicht schafft, dass dann der Weg eher wieder zurück irgendwo in Richtung Mittelfeld geht und er eben dann genauso eine Karriere wie Sergio Perez zum Beispiel hinlegen wird, was ja auch nicht schlechtes ist.
Eher wie Heikki Kovalainen wahrscheinlich.
Oder so, ja.
Passt auch von der Nationalität und vom Teamkollegen. Passt das sehr gut zusammen. Aber könnte natürlich zum Beispiel dann abgesehen jetzt vom wechselt jetzt KB oder nicht oder was weiß ich, ist es gar nicht vielleicht so unrealistisch, wenn einfach 2019 Ocon und Bottas die Plätze tauschen.
Das ist natürlich der totale Nackenschlag, das Messer in den Rücken von Valtteri Bottas, aber ja.
Ja, natürlich, aber gut.
Für so ein Team wäre er natürlich absolut ein Topfahrer, klar.
Dieses Bäumchen-Wechsel-Spiel wird uns die ganze Saison, glaube ich, begleiten und sehr interessant bleiben, uns unterhalten und euch hoffentlich auch, wenn wir drüber sprechen. Also immer mal wieder einpflegen lassen, das Ganze hier. Wir machen jetzt eine kurze Pause, melden uns dann gleich natürlich nochmal zurück. Haben noch ein sehr interessantes Thema, was einer von euch bei uns in der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe gepostet hat. Wir sprechen über Williams und das tun wir diese Saison wahrscheinlich nicht so oft, deswegen nutzen wir die Zeit jetzt zu Saisonbeginn noch, um das zu tun. Einstweilen, und das sage ich auch sehr gerne, haben wir Handball im Programm. Heute Abend, wenn ihr das Ganze am Mittwoch hört, oder morgen Abend, wenn ihr das am Dienstagabend hört, also wichtig ist, Mittwochabend Handball auf meinsportradio.de ab 19 Uhr aus Leipzig, das Handball-Länderspiel Deutschland gegen Serbien. Florian Alp und Peter Lomp werden sich melden ab 19 Uhr hier auf meinsportradio.de im Web und in der App. Die könnt ihr euch im Google Play Store oder im App Store von Apple natürlich herunterladen und dann live dabei sein. Gleich seid ihr nochmal hier dabei bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de und der Vorschau auf den großen Preis von Bahrain. Am kommenden Wochenende drehen die Formel 1 Boliden dort ihre Runden. Wir drehen die letzte Runde hier in euren Ohren. Mein Name ist Kevin Scheuren, Ole Waschkau, mein Co-Moderator, und Christian Nimmervoll, unser Experte von den Partnerportalen motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com ist auch an Bord und wir sprechen jetzt zum Abschluss, noch nicht ganz zum Abschluss, wir werden nochmal schauen, was wir hier alles reinbringen können, auch natürlich von euren Meinungen über Williams. Und Tim Schönert hat einen sehr interessanten Beitrag gepostet bei uns in der Starting Grid F1 Fansgruppe, wie ihr in diese Gruppe kommen könnt, das wird euch Ole gleich noch erzählen. Er schreibt: Ich oute mich direkt zu Beginn als Williams-Anhänger, möchte da aber natürlich so open-minded wie möglich rangehen. Meine Fragen, Diskussionsgrundlage an alle wäre die Diskussionen, die man im Williams-Fall zumindest in den sozialen Netzwerken nicht mehr so nennen kann, wohl eher Kubica-Fanboys gegen alles und jeden im Team, um Paydriver etc., verdecken meiner Meinung nach eine der wichtigen Fragen der modernen Formel 1. Wie kann man als kleines Team während des großen Sponsorensterbens überleben? Muss man ein Junior-Team werden, wie Sauber, auf Paydriver setzen wie Williams oder darauf hoffen, dass die Taschen der Eigentümer zumindest in der Anfangszeit sehr tief sind, Haas, Red Bull? Dazu die weiterführende Frage: Wie viel Stress hat sich Williams mit Kubica angetan? Wie viel kann er dafür tatsächlich einbringen? Für McLaren sei erwähnt, dass Alonso im letzten Jahr mit Sicherheit auch nicht heilsam war, wenngleich seine Fahrerklasse eine wesentlich andere ist. Ich stimme Jacques Villeneuve sicherlich nicht komplett zu. Fakt bleibt aber, dass ein derzeit schwieriges Auto von schlechten Fahrern gefahren wird und der Einzige, der profiliert scheint, Kubica zu sein, der in jedem Interview erscheint und seine Promo betreibt. Christian.
Also vielleicht zuerst zu dieser Theorie, was müsste Williams machen, um wieder an die Spitze zu kommen, oder zu dieser Frage. Ich kann dich natürlich nicht beantworten, weil ansonsten würde ich bei Williams als Consultant arbeiten und so viel Kohle haben, dass ich hier nicht mehr Starting Grid mache.
Versuch's doch mal einfach.
Also ich glaube, ganz grundsätzlich gibt es natürlich den Ansatz, der jetzt momentan auch für Haas ganz okay funktioniert, dass man sich mit moderaten budgetären Mitteln relativ viel Technologie einkauft und damit auch ordentliche Ergebnisse liefern kann. Nur, dieser Weg wird mit Sicherheit nie dazu führen, dass du vorne um die Weltmeisterschaft mitfährst, weil da bist du dann einfach limitiert in deinen Möglichkeiten. Und ich glaube, Williams hat einfach von ganzen Mindset her, von der Philosophie immer noch eigentlich das Denken, wir wollen Weltmeister werden, wir wollen wieder ganz nach vorne. Das ist im momentanen Setup quasi unmöglich, weil man einfach trotzdem mittelseitig auch ein bisschen beschränkt ist, dass da Martini nicht mehr wahnsinnig lange mit an Bord sein wird, hilft natürlich auch nicht. Was für ein Team wie Williams die große Hoffnung sein muss, ist, dass vielleicht nach 2020, wenn die aktuellen kommerziellen Verträge auslaufen, die kommerzielle Landschaft eine andere sein wird und man dann vielleicht wieder eine Chance hat, vorne mitzumischen. Aber das würde jetzt zu sehr, glaube ich, in die philosophische Diskussion reingehen, die wir mit Sicherheit ja auch in einer der nächsten Ausgaben dann mal führen werden.
Ja.
Das andere Thema ist Robert Kubica. Ich stimme da Jacques Villeneuve überhaupt nicht zu und natürlich hat es in der Außendarstellung oder in der Außenwirkung den Anschein, dass Kubica überall Interviews gibt, medial omnipräsent ist, wohingegen die anderen beiden Fahrer verhältnismäßig stark untergehen. Aber das ist nicht so, dass Robert Kubica sich die Mikrofone schnappt und den anderen Fahrern wegnimmt und sich in die Kameras reindrängt, sondern natürlich durch seine ganz besondere Geschichte, auch seinen Namen und all das, was da die letzten Jahre passiert ist, ist das Interesse an ihm einfach unendlich größer als an Sergej Sirotkin und Lance Stroll, die noch relativ wenig Profil gezeigt haben und relativ wenig Kanten gezeigt haben, einfach auch als Persönlichkeiten. Ich glaube, dass das der einzige Grund ist, warum Williams in der Außendarstellung so wahrgenommen wird, wie das momentan der Fall ist. Ich sehe überhaupt nicht von Robert Kubica in sich in den Mittelpunkt drängen. Und auch diese Sabotagegeschichte, die Jacques Villeneuve da ins Spiel gebracht hat, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass das so läuft. Ich kann es natürlich nicht mit Sicherheit sagen, ich würde es aber dem Robert Kubica nicht zutrauen. Und was man vielleicht wissen muss, um das so ein bisschen einzuordnen, ist, dass ja Jacques Villeneuve und Williams seit letztem Jahr auf Kriegsfuß stehen, seit er Lance Stroll als den schlechtesten Rookie der Formel-1-Geschichte bezeichnet hat. Da hat er ja auch tatsächlich, obwohl er letzter Williams-Weltmeister der Geschichte ist, Hausverbot bei Williams bekommen. Jahrelang, er ist ja schon als Experte sehr, sehr lang dabei, auch im Formel-1-Paddock, war er immer bei Williams anzutreffen. Da hat es also auch einen menschlichen Bruch gegeben und möglicherweise ist die Aussage auch zum Teil so ein bisschen daraus motiviert, dass er sich halt nicht besonders zurücknimmt, wenn er die Möglichkeit sieht, Williams mal eins auszuwischen.
Ist das auch so ein bisschen das, was Max Bischoping als Antwort auf diesen Post von Tim Schönert geschrieben hat in unserer Gruppe, Ole, dass einfach die Mittel von Williams nichts anderes zulassen und man ja schon die Möglichkeit hatte, Fahrer einzusetzen, die nicht so viel Geld eingebracht haben, wie es jetzt Sirotkin, aber auch Stroll tun. Also zum Beispiel wird hier ein André Lotterer genannt, 2014 in Spa, Jenson Button, Pascal Wehrlein bringt wirklich kein wirkliches Geld mit. Es wäre eventuell irgendein Mercedes-Deal möglich gewesen, aber das war wohl dann doch nicht so lukrativ. Naja, es ist nun mal so, dass Williams einen riesen Apparat an Beschäftigten hat, laut motorsporttotal.com 575 roundabout. Und das ist im Vergleich zu anderen Teams natürlich dann auch ein immenser Aufwand. Und wenn man sich dann diese Williams-Doku nochmal ansieht, auf Netflix kann man das ja machen, da hat man schon das Gefühl, da kämpft man eigentlich jeden Tag irgendwie ums Überleben. Und dann bleibt einem ja nichts anderes übrig, als die beiden Fahrer zu nehmen, die dann eben Geld mitbringen.
Ja, natürlich. Also die große Zeit von Williams ist natürlich vorbei. Genauso wie, auch wenn das blöd klingt, aber die große Zeit von McLaren vorbei ist. Die beiden Teams, die die 80er und 90er Jahre dominiert haben, ja, ich glaube von 20 Weltmeisterschaften gingen 16 an diese beiden Teams. Das Ding ist halt, und ja, es ist ja auch in dem Post ist es ja geschrieben, das Sponsorensterben ist nun mal einfach da. Es gibt keine Tabakwerbung mehr, Alkoholwerbung ist jetzt auch nicht so unbedingt gerne gesehen. Das heißt, wer will denn da noch werben, ja? Welche großen Konzerne wollen das tun? Außer man ist dann, ja, so, hat so wie Mercedes dann den Petronas-Deal, aber den brauchen sie halt auch nicht zwangsläufig. Oder Ferrari mit dem Marlboro-Deal, ja, der ja immer noch sehr viel Geld einbringt. Und da der Martini-Vertrag nun mal Ende diesen Jahres ausläuft und man das ja auch vorher schon wusste, ist es für Williams natürlich am schlauesten, dann zwei Fahrer zu nehmen, die, glaube ich, zusammen irgendwie wahrscheinlich schon 60, 70 Millionen mitbringen. Ja, also letztes Jahr gab es ja diese Erhebung, dass der Vater von Lance Stroll 30 Millionen in Williams hinein investiert, und das wird sicherlich nicht weniger werden jetzt dieses Jahr. Und Sergei Sirotkin bringt, glaube ich, auch nochmal sicherlich was um die 20 Millionen wahrscheinlich mit. Das heißt, das ist gar nicht so doof. Und man muss auch sagen, Lance Stroll ist jetzt auch nicht wahnsinnig untalentiert. Ich würde Lance Stroll nicht als Paydriver erster Güte bezeichnen, so wie es beispielsweise in Maldonado war oder so wie es Sirotkin ist. Sondern Lance Stroll ist 18 oder 19, glaube ich, und wirklich sehr, sehr, sehr talentiert. Das hat er in den Nachwuchsklassen gezeigt, und das hat er auch letztes Jahr schon gezeigt mit zum Beispiel dem Qualifying in Monza oder natürlich dem dritten Platz in Baku. Und natürlich sagen die Kritiker, ja, aber das war Glück. Ja, natürlich, das braucht man auch, aber es zeigt nun mal auch sein Können. Und von daher hat man eigentlich ein großes Talent in seinen Reihen und einen Paydriver. Und nichts anderes ist Sergei Sirotkin. Auch wenn der natürlich nicht komplett untalentiert ist. Aber ich glaube, ein Pastor Maldonado war noch talentierter als Sergei Sirotkin. Jetzt meine Meinung dazu. Und von daher ist das gar nicht so doof, weil man natürlich bei Williams aufgrund dieser vielen Beschäftigten, die bezahlt werden muss, natürlich ums Überleben kämpfen muss, weil sie wollen ja bezahlt werden. Und man will natürlich trotzdem versuchen, immer noch den Anschluss zu halten. Letztes Jahr hat man es ja sensationell immer noch auf Platz 5 geschafft mit Felipe Massa und Lance Stroll. Und man ist ja ein bisschen wieder auferstanden mit der Mercedes-Zeit. Das flaut jetzt wieder so ab. Ja? Man hat sich da, glaube ich, vielleicht zu sehr auch den Mercedes-Motor verlassen. Das muss man denen auch hoch anrechnen, weil 2013 hat man, glaube ich, 4, 5 Punkte oder sowas geholt. Und es war, glaube ich, ein Punkteresultat von Valtteri Bottas dann in den USA. Also das darf man nicht vergessen. Und dieses Jahr wird es halt wieder schwierig, aber ist es vielleicht, man sieht es vielleicht auch nur als Übergangsjahr an. Und vielleicht ist es nächstes Jahr wieder besser. Aber natürlich ist es halt schwierig für ein kleines Team. Vor allen Dingen personell ist es ja gar kein kleines Team. Es ist das gleiche wie bei McLaren. Nur hat Williams halt nicht Zac Brown.
Wenn wir vielleicht dieses Sponsorensterben nochmal aufgreifen wollen, was Tim auch geschrieben hat, Christian. Warum ist das eigentlich so? Warum ist die Formel 1 nicht lukrativ genug für Sponsoren? Ich meine, es sind Werbetafeln auf Rädern, diese Autos, die Overalls, alles eigentlich. Und wir müssen ja nur mal auf den Ferrari gucken. Der Overall, also wir mögen es ja puristisch, ne? Aber Ferrari kann das nicht mögen, dass die Brust quasi frei ist bei den Fahrern und sie ganz besonders Kimi Räikkönen damit noch also ganz komisch aussehen. Aber man sieht das ja bei super vielen Teams, gerade Traditionsteams wie Williams und McLaren, die tun sich unheimlich schwer, Sponsoren an Land zu karren. Und warum ist das so? Ich meine, die Formel 1, so viel Strahlkraft, und trotzdem kriegt man es nicht hin, namhafte Unternehmen für sich zu gewinnen? Da stimmt doch irgendwas nicht.
Ja, ich glaube, das hat mit einer gesellschaftlichen Veränderung zu tun. Einfach noch vor 20 Jahren war Formel 1 am Samstag, oder am Samstagnachmittag, sage ich, Samstag und Sonntagnachmittag, vor allem am Sonntag dann, einfach ein Standardtermin für ganz viele Menschen. Also es gab auch nichts anderes. Wohingegen heute wird einfach alles breiter. Also im Sport gibt es wesentlich mehr wirklich attraktive Alternativen auch zur Formel 1 in der Gesellschaft insgesamt. Es gibt einfach immer mehr Angebot und immer mehr Felder für Sponsoren, auch irgendwie anders ihre Werbung zu machen. Also jetzt machen wir es mal ganz extrem und sagen Product Placement bei irgendwelchen YouTube-Stars. Ja, das sind neue Möglichkeiten, die hat es einfach noch nicht gegeben. Und in Kombination damit, dass Tabak- und Alkoholwerbung so ein bisschen der Hand zugedreht wurde, führt das halt zu einem extrem schwierigen Marktumfeld, was die Sponsorenlandschaft angeht. Und das trifft dann natürlich auch Teams, die sportlich so ein bisschen im Abschwung sind, ganz besonders hart, zum Beispiel eben auch die von Ole angesprochenen McLaren und Williams. Die müssen tatsächlich aufpassen. Ich glaube, man muss das auch von einem gesamthistorischen Kontext so ein bisschen betrachten, dass sie nicht völlig in der Versenkung verschwinden, weil wenn wir uns länger zurückerinnern, generationenübergreifend auch mal denken, dann gab es auch Zeiten in der Formel 1, da war ein Ken Tyrrell mit seinem Team die Nummer 1 und
Brabham
ist dann irgendwann verschwunden. Brabham, genau, Lotus, weil das Lotus, das jetzt wieder aufgetaucht ist, hat ja auch nichts mehr mit dem Lotus von früher zu tun gehabt. Also ich glaube, dass das einfach auch ein bisschen in der Natur der Sache liegt, dass Teams erfolgreich sind, da mal wieder von der Bildfläche verschwinden oder einfach zurückfallen in der Hierarchie. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Für unsere Generation ist es ungewöhnlich, weil wir damit aufgewachsen sind, dass McLaren und Williams die 90er Jahre dominiert haben. Und die einzige Konstante, das ist vielleicht noch ein Schlusssatz von meiner Seite dazu, über all die Jahre war immer Ferrari, weil auch die haben mal zwei Jahrzehnte lang keinen Titel gewonnen. Aber Ferrari war immer irgendwie vorne dabei. Und deswegen haben sie auch diesen Sonderstatus, den sie eben genießen.
Okay. Dann lassen wir auch diese Strukturdiskussion erstmal hinter uns, werden die natürlich auch in den nächsten Ausgaben weiterführen. Vielleicht zum Abschluss, bevor wir auf unser Tippspiel kommen, nochmal ein paar Meinungen von euch. Nikos Öljeschläger bei unserer Starting Grid F1 Fansgruppe. Ich hoffe dieses Wochenende für Haas, dass sie ihre Boxenstops auf die Reihe bekommen. Das jetzige Auto ist gut genug für die Top 10. Fragt sich halt nur, wie lange noch. Die stärkeren Teams wie McLaren oder Renault werden nicht lange auf sich warten lassen und meiner Meinung nach spätestens ab Barcelona stärker sein. Deshalb ist es extrem wichtig, jetzt, wo das Auto so gut ist, so viele Punkte wie möglich einzufahren, sonst verschwinden die innerhalb der Saison wieder im Niemandsland. Sicherlich eine Meinung, die viele teilen können. Überholen wird natürlich ein interessantes Thema, auch in Bahrain. Daniel Ricciardo forderte im Interview mit motorsporttotal.com wieder auf schmalere Autos zu setzen. Da war dann die Diskrepanz zwischen Clean Air und Dirty Air eine ganz andere. Gut, ich glaube, darauf wird man sich irgendwie nicht mehr einlassen können in den nächsten Jahren. Zusätzliche DRS-Zone, Christian, glaubst du in Bahrain auch wieder ein Thema, weil sie ja in Australien auch eingeführt worden ist?
Ich kann es mir vorstellen, ich weiß es aber nicht.
Gibt es sie, Ole?
Ich hab was gelesen, ja.
Okay, ja gut. Ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt auf vielen Strecken, wo es geht, die dritte DRS-Zone einführen werden. Einfach nicht das Überholen zu verbessern, sondern zumindest das Ranfahren zu verbessern. Ja, aber auch da merkt
dann
man
ja eigentlich... Dann kann man es ja auch eigentlich gleich überall erlauben, oder nicht?
Eigentlich ja. Und das ist ja wieder genau das. Und uns geht die Zeit jetzt langsam aus, wenn wir jetzt darüber anfangen und ich darüber meine Wut auslasse, dass man... Und da ist es dann wiederum wirklich so, dass es mich wütend macht, dass man dann künstlich versucht, irgendwelche Sachen zu machen, um Überholmanöver zu ermöglichen. Und da merkt man doch eigentlich, dass vieles falsch läuft.
Ja, wieder total. Dann soll man doch lieber sagen, wenn es das DRS gibt, dann sollen sie das halt immer benutzen oder es gibt halt irgendeine Beschränkung, so wie in der DTM. Ja, also dann noch eine DRS-Zone, also das sind ja dann schon die 3 Graden in Bahrain. Das ist doch Blödsinn.
Ja, das ist wirklich Blödsinn. Also
kann man auch, also.
Oder man lässt es einfach so offen, dass man es machen kann, wenn man will. Ne? Also quasi immer erlaubt, wie du schon sagst. Neues von F1 TV, Basti, gibt's noch nicht. Ne? Wir warten weiter darauf, dass es kommt.
Bitte auch nicht mehr fragen. Nein, ihr könnt natürlich Fragen stellen. Ich habe einen Thread dazu in unserer Gruppe gemacht. Da kann man die Fragen drunter stellen, weil die Fragen kommen relativ regelmäßig und sind eigentlich immer die gleichen.
Ja, wird, denke ich mal. Also ich tippe ja auf den Europa-Auftakt, dass es kommt. Wenn es kommt.
Ist das für dich Baku oder Spanien?
Spanien, tatsächlich. Okay. Spanien tatsächlich ist für mich der Europaauftakt. Wir haben in den nächsten Wochen einiges für euch vorbereitet. Ernst Hausleitner vom ORF wird zu Besuch kommen. Da sind wir noch dabei, den Termin abzustecken. Das wird ganz interessant für unsere österreichischen Freunde. Vielleicht kriegen wir auch mal Alexander Wurzel in die Leitung. Das wäre natürlich auch schön. Also in dieser Saison haben wir noch einiges für euch im Köcher, um euch die Vor- und Nachberichterstattung auf die Formel-1-Rennen, aber eben auch wie unsere Osterfolge mit Sascha Roos so interessant zu gestalten, dass es sich lohnt, Rezensionen bei iTunes zu schreiben und immer dabei zu bleiben bei dem, was wir hier machen. Wenn ihr uns bei Twitter folgen wollt, könnt ihr das tun. Ole Waschka unter @MikeWeiss, MikeWeiss, Christian Nimmervoll unter @MST_ChristianN und mir könnt ihr unter @KS_0811 folgen. Ja, und natürlich in unsere Facebook-Gruppe kommen, bevor Ole dann euch erzählt, wie das geht. Natürlich unsere Tipps noch, die ersten 3 und die Pole-Position in Bahrain, Christian.
Puh, also Pole-Position lege ich mich fest auf Lewis Hamilton und ich glaube, dass er auch das Rennen gewinnen wird, weil ich glaube, Mercedes ist jetzt so ein bisschen vorgewarnt, dass sie sich nicht zu sehr zurücklehnen dürfen, sondern dass sie wirklich ihre Performance abrufen müssen. Aber dann soll es auch reichen, wenn ihnen das gelingt. Ich sehe auf dem 2. Platz einen Red Bull und lege mich da einfach mal fest auf Max Verstappen, weil er sich, glaube ich, nach Melbourne wieder ein bisschen erfangen wird. Und ich sehe auf dem 3. Platz dann Kimi Räikkönen.
Okay, ich sage auf der Pole Position Valtteri Bottas, der aber nicht das Rennen gewinnen wird, denn er muss Lewis Hamilton vorbeilassen. Der gewinnt das Rennen dann auch. Lewis Hamilton vor Valtteri Bottas, Doppelsieg für Mercedes und auf Platz 3 Daniel Ricciardo. Ole?
Also Pole auch Lewis Hamilton. Und ich glaube, dass Lewis Hamilton auch das Rennen gewinnen wird vor Sebastian Vettel und Max Verstappen.
Das sind unsere Tipps. Eure Tipps wollen wir gerne in unserem Tippspiel sehen. kicktipp.de/startinggridmsr, wenn ihr euch anmelden wollt, dabei sein wollt, immer wieder dabei sein und tippen, das ist ganz wichtig. Nicht zu vergessen, immer das Qualifying zu tippen und dann auch das Rennen. Ihr müsst für das Qualifying, das vielleicht noch, weil diese Frage auch immer öfter kommt, ihr tippt das Qualifying-Ergebnis, wie es ohne Strafen zustande kommt. Ja, also das Qualifying-Ergebnis, was nach Q3 ist. Das
also nicht die Startaufstellung, nicht sondern die das Qualifying-Ergebnis.
Genau, das Qualifying-Ergebnis. Die ersten vier des Qualifying, so wie es erfahren wird in Q3, die tippen und dann könnt ihr natürlich eure Tipps für das Rennen immer noch anpassen und einen Preis wird es im Laufe der Saison natürlich auch noch geben, den werden wir hier verkünden. Ja, das war's von unserer Seite aus. Unsere Vorschau auf den großen Preis von Bahrain ist im Kasten. Wir freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Immervoll.
Bitte gerne.
Und mein Name ist Kevin Scheuren, wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter, rezensiert uns bei iTunes und wie ihr unserer Facebook-Gruppe beitreten könnt und alles weitere erfahrt ihr jetzt von Ole Waschkau, der auch das letzte Wort hat.
Richtig, es hat mir wieder sehr großen Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe, Starting Grid F1 Fans heißt die. Das ist eine geschlossene Gruppe, wir lassen aber jeden rein, also einfach nach der Gruppe suchen. Beitrittsanfrage stellen und dann geht das eigentlich auch relativ fix. Und da wird natürlich fleißig über die verschiedenen Themen der Formel 1 diskutiert und natürlich auch über die Rennen. Also es ist immer sehr viel los in der Gruppe. Es wird immer sehr viel gesprochen und hitzig diskutiert und kommt da gerne rein, damit ihr ja alles, was noch wichtig ist zum anstehenden Rennen und zur Formel 1, darin erfahren könnt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Rennen in Bahrain. Nicht vergessen, es ist erst abends 17:10 Uhr und wir hören uns dann nächste Woche hier wieder und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.